Ihr Lieben, wir sind heute eine vielbeneidete Gemeinde. Und mir persönlich ist es eine Freude und Ehre, euch den Prediger unseres heutigen Gottesdienstes vorstellen zu dürfen, Bruder Herbert Blomstedt. Bruder Blomstedt stammt ursprünglich aus einer Predigerfamilie. Sein Vater war in den Vereinigten Staaten, in Schweden tätig, in vielerlei Aufgaben, die einem Prediger so gestellt sind. Prediger und Väter ganz allgemein haben es so an sich, dass sie sich wünschen, dass auch die Söhne in ihre Fußtapfen treten würden. Und das lag nahe bei der großen Liebe, die Herbert Blomstedt zum Wort Gottes hat, zu Gott, zu Jesus Christus und zur Gemeinde. Und wenn er dann doch bereit war, am Ende die Gabe anzunehmen, die ihm Gott besonders geschenkt hat, die Musik, dann war das keine Entscheidung gegen das Wort Gottes oder gegen das Predigersein. Und so ist er nicht nur heute hier bei uns Prediger, sondern er macht das in vielen anderen Gemeinden. Und generell ist er ein Botschafter unserer Kirche und unseres Glaubens auf allen 5 Kontinenten dieser Erde. Er arbeitet mit den, ja, man kann sagen, mit wohl allen großen Orchestern dieser Welt, um die Gabe anzuwenden, die ihm Gott geschenkt hat. In dieser Woche war das in Hamburg der Fall und viele haben sich gefreut, einem dieser Konzerte beizuwohnen und zu erleben, was eine große Tageszeitung im vorigen Jahr einmal geschrieben hat, denn wenn Herbert Blomstedt in eine neue Stadt kommt, dann sind auch die Journalisten sehr interessiert, über seine Arbeit zu berichten. Einer hat geschrieben, das war in München, unter den vielen Dirigenten, die schon im vorangeschrittenen Alter sind, ist Herbert Blomstedt wohl der frischeste unter ihnen. Und jeder, der dich in einem Konzert erlebt, kann das mit großer Freude und Dankbarkeit bestätigen. Vor einigen Jahren habe ich Herbert Blomstedt in einer Predigt erlebt, die er hier in Hamburg in der Katharinenkirche gehalten hat. Und als wir nun erfuhren, dass er hier in dieser Woche in Hamburg sein würde, haben wir angefragt, ob es denkbar wäre, dass uns heute die Predigt hält. Mit der ganzen Gemeinde sind wir dir dankbar, dass du diese Einladung angenommen hast und wir wünschen dir und uns Gottes Segen bei dem Nachdenken über das Feuer, die Asche und die Symbole. Gott mit dir und herzlich willkommen bei uns.
Ich habe eigentlich gestern und vorgestern meine Predigt gehalten, in der Musikhalle, mit der Musik von Anton Bruckner. Großartige Musik, tiefe Musik, der führt uns mit dieser Musik in Gefilde, wo wir sonst nicht hinkommen. Aber heute ist meine Partitur hier. Etwas höher. Das ist heute meine Partitur, ja nicht nur heute, sondern immer. Das begleitet mich immer. Ich weiß noch genau, wo ich das gekauft habe, in Salzburg, auf einer Tournee mit der Dresdner Staatskapelle. Voll von Unterstreichungen, das hält fast nicht mehr zusammen, weil ich jetzt so oft in Deutschland gearbeitet habe. Die Bibel ist voll von Symbolen, so wie auch die Musik. Was wir gehört haben auf der Orgel, hat mich sehr bewegt. Das war eine Orgelbearbeitung von dem Lied, das wir am Ende von diesem Gottesdienst singen. In dir ist Freude. In dir ist Freude, in dir ist Freude. Di, 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 tadam, bom, tam, di. Ein wunderbares Stück Musik, das Bach geschrieben hat. Man hat vielleicht nicht gemerkt, das immer eine Konstante war. Die Melodie war immer da mit vielen Begleitungen, aber im Pedal war immer etwas zu hören. Pam pam padadadadim pam. Pam pam padadadadam pam. Dann geht die Melodie weiter. Pam pam padadadadam pam. Etwas Konstantes. Gott ist immer da. Wir nennen das in der Musik etwas Ostinates. Etwas, was konstant immer wiederkehrt. Das ist so, wie Gott in unserem Leben immer da ist. Nicht nur die Bibel ist voller Symbole. Auch die Gotteshäuser meistens. Dieses sehr einfache, aber sehr schöne Haus hat vielleicht nicht so viele Symbole, aber doch. Hier sind drei Stufen. Die Orgel hat drei Spieltische, zwei für die Hände, ein für die Füße. Auch drei, das ist die Trinität. Die Glasfenster, die haben zwar keine Figuren sehen, aber das Farbenmuster ist sehr schön. Und man kann sich viele Gedanken machen darüber. Aber da ist auch Zahlen, das sind sieben verschiedene Niveaus. Drei und sieben, das sind die wichtigsten Gotteszahlen. Die Trinität, die sieben Schöpfungstage, der Zahl der Vollkommenheit. So auch unsere schlichten Gotteshäuser ist voll von Symbole. Unsere Lieder, besonders die alten, voll von Symbolen. Wir singen nach der Predigt das Lied von Philipp Nicolai, wie schön leuchtet der Morgenstern. Ich habe gezählt in diesen sieben Strophen, ja sieben wieder, sieben Strophen. In sieben Strophen habe ich gezählt 20 Bilder von Gott, 20 Symbole. Ob die Lieder, die wir hier vorher im Sabbatschule gesungen haben, ich habe kein einziges Symbol gefunden. Das ist wahrscheinlich nicht modern. Aber die alten Lieder sind voll von Symbolen, so wie unsere Bibel auch. Man fast ertrinkt in Symbole. Man merkt gar nicht, dass man Symbole immer verwendet. Wir begrüßen uns hier als Brüder und Schwestern und wir sind keine Brüder und Schwestern. Nur geistlich sind wir Brüder und Schwestern, in übertragenem, in bildlichem Sinne. Wir nennen das Gottes Wort und wir verehren das als Gottes Wort. Aber das ist doch nicht Gottes Wort. Gott hat kein einziges Wort geschrieben, nur die 10 Gebote. Das ist die Worte von inspirierten Gottesmännern, die das geschrieben haben. Aber wir nennen das Gottes Wort stellvertretend, auch ein Symbol. Wie soll denn unser Bischof vielleicht mit Vorsicht diese Bilder verwenden und merken, was ist Bild und was ist Wirklichkeit, was ist Symbol und was ist der Sinn hinter den Symbolen? Es gibt für die Kunstinteressierten ein ganz interessantes Gemälde von René Magritte. Magritte war einer von den Symbolisten in Belgien. Und seine Bilder sind oft sehr humoristisch, aber hat einen tiefen Sinn. An dem Bild, den ich denke, das ist ein ziemlich großes Bild, so Ölgemälde so. Und was man sieht, ist eine Rauchpfeife, eine gewöhnliche Rauchpfeife. Und darunter steht ein Text. Ça, ce n'est pas un pipe. Das ist keine Pfeife. Spinnt der Maler. Das sehen doch alle, dass es eine Pfeife ist. Und da steht darunter, das ist keine Pfeife. Nein, er spinnt nicht. Er sagt die Wahrheit. Es ist keine Pfeife. Es ist ein Bild von einer Pfeife. Da ist doch ein Unterschied. Man soll nicht mit dem Bild verwechseln mit der Wirklichkeit. Das passiert sehr oft, dass wir die Wirklichkeit mit Bildern verwechseln, auch im religiösen Sinne. Es besteht immer die Gefahr, dass wir diese Symbole so verehren, dass wir vielleicht den Sinn vergessen hinter diese Symbole. Wozu sind dann diese Symbole so da? Ist das notwendig, so viele Symbole zu verwenden, hier wenn wir von der Bibel und von der Religion sprechen? Ja, es ist notwendig und ist auch schön. Man kann von geistlichen Dingen nicht reden ohne Bilder. Das Geistige ist nicht so richtig greifbar. Jesus hat ja nur in Symbolen geredet. Ja, so sagt das ja. Ich glaube, das ist bei Markus. Er sieht das. Er redete ohne Symbole, da rede er nichts. Nur in Symbole. Ja, denken wir nur an seine Gleichnisse. Das sind ja Symbole, erzählte Symbole. Das Gottesreich ist wie ein Seemann, ist wie ein Netz, ausgespannt wird, um Fische zu fangen. Das ist wie eine Perle, die verborgen ist im Boden. Man muss das suchen. Viele Bilder da in Matthäus 13 ist voll von dieser Gleichnisse. Und denken Sie, die Jünger haben über 3 Jahre mit Jesus verkehrt. Und die haben trotzdem es nicht begriffen. Am Tag vor der Kreuzigung haben sie ihn gefragt, Herr, wenn du in dein Reich kommst, wer darf an deiner rechten Seite sitzen und wer auf deiner linken? Da ich oder der? Ja. Die haben nicht begriffen, was das Gottesreich war. Trotzdem haben sie gehört. Also Bilder haben auch ein Risiko. Die sagen viel, aber man kann das auch missdeuten. Wir vielleicht lachen ein bisschen darüber, 2000 Jahre später, dass die Jünger so gedankenlos sein könnten, so voll von Eitelkeit und Stolz. Aber das ist leicht zu sagen, so 2000 Jahre nachher. Wir stehen in derselben Gefahr. Das habe ich in der Sabbatschule heute gemerkt. Es wurde in unserer Klasse 4 gespricht von der Überheblichkeit. Wir wissen alles. Wir wissen gerade, wie Gott die Welt geschaffen hat. Nur 24 Stunden und dann hat er geschlafen. Was? Hat Gott geschlafen? Wird er müde? Ist er zu Bett gegangen? Hat er ein Pyjama angezogen? Ja, wenn wir so in Detail gehen, kann man leicht ins völlig Lächerliche landen. Man soll nicht den Anschein geben, dass man weiß alles. Wenn Moses, der vielleicht diese Schöpfungsbericht geschrieben hat, man weiß nicht, aber wahrscheinlich hat er das niedergeschrieben oder übrigens gesagt und später wurde das wieder niedergeschrieben von den Schriftgelehrten. Dann konnte natürlich Gott ihm geoffenbart haben, genau wie er die Welt geschaffen hat. Alle diese, das ganze Kosmos und mit all dieser Chemie, die da steckt und all diese Physik und Astronomie und das alles. Moses würde das nicht begriffen haben. Er konnte das vielleicht etwas einfacher gesagt haben, damit Moses und auch seine Zuhörer das verstehen, mit dem damaligen Weltbild. Man glaubte ja, die Welt war flach und im Himmel, das war ein paar Stufen höher, das können wir nicht sehen, aber irgendwo da war Gott und da hatte er seinen Tempel und alle seine Sachen. Wenn der Schöpfungsbericht so gewesen wäre, dann wäre das in 500 Jahren unmodern. Da müsste man neu schreiben. Und wieder nach 1000 Jahren, wenn man entdeckt hat, die Welt ist doch rund und die Welt all ist doch unermesslich, weil dann muss man das wieder neu schreiben. Gott hat dann etwas Wunderbares getan. Er hat diesen Schöpfungsbericht als eine Schöpfungserzählung berichtet. Und das kann dann immer bleiben, braucht keine Veränderung. Wie heißt das so schön bei Paulus? Oh, welche Tiefe der Weisheit Gottes. Mit diesem Text schließt auch der erste Teil von das Oratorium Paulus von Mendelssohn mit diesem Text an. Oh, welche Tiefe der Weisheit Gottes. Dass diese Schöpfungserzählung kann intakt bleiben. 3000 Jahre hat es schon intakt geblieben und ist noch gültig. Alles, was es dort sagt, ist geistig wahr. Man braucht keine Details da von 24 Stunden oder von Nachtruhe Gottes berichten. Denn das gibt ja auch Texte, die sagen, ich glaube, das ist Psalm 124, Gott schläft nicht, er schlummert nicht. Und Jesus sagt, mein Vater ist immer tätig, er wirkt noch heute. Also er brauchte nicht zu Gott zu Bett zu gehen. Man muss das bildlich verstehen. Das ist das große Dilemma von den Symbolen. Soll man das wörtlich verstehen oder bildlich? Ja, ab und zu soll man das sicher wörtlich nehmen. Meistens muss man den Sinn dahinter denken. Jesus sagt dir einmal ganz radikal, wenn dein Auge dir verleitet, dann reiß es aus. Wenn dein rechter Arm dich verleitet, hau es ab. Hat jemand das wörtlich genommen? Ja, vielleicht würden die Dschihadisten heute das machen. Aber kein vernünftiger Mensch würde das wörtlich nehmen. Das hat der Physiker Karl von Weizsäcker gesagt, der Bruder vom Präsidenten. Man kann die Bibel entweder ernst nehmen oder wörtlich. Sogar der Schöpfungserzählung. Ja, wie heißt es in der ersten oder zweiten Vers? Gott sprach. So hieß es ja auch in unserem Lied übrigens, was wir eben gesungen haben. Gott sprach. Was hat er gesprochen? Zu wem? Wenn er spricht, muss er doch einen Zuhörer haben, sonst hat es keinen Sinn zu sprechen. Das muss man bildlich verstehen. Gott sprach bedeutet, er wollte etwas machen. Man hat das Bild verwendet wie ein Herrscher, wie ein Feldherr oder ein Befehlhaber oder ein König. Wenn er spricht, dann geschieht es, dann wird's gemacht. So bedeutet auch, wenn es heißt, Gott sprach, er wollte was tun und er hat's gemacht. Nicht wörtlich. Denn wenn man spricht, muss man doch zu jemand sprechen, muss man Zuhörer haben. Es heißt auch, Gottes Geist schwebt über dem Wasser. Was? Hat er einen Assistenten, der er rausgeschickt hat, so über dem Wasser so hin und her zu schwimmen? Ja, ich habe sogar gehört in Predigten, dass das ein Beweis war, dass der Heilige Geist schon von Anfang da war. Gott ist selbst Geist, er braucht keinen Geist zu haben, der er ausschickt. Das bedeutet, wenn sein Geist über das Wasser, bedeutet das, seine Gedanken sind damit beschäftigt, was werde ich jetzt tun? Jetzt werde ich das und das schaffen. So wie der Architekt von der Elbphilharmonie in seinem Tisch denkt, wie soll ich das jetzt machen? Sein Geist schwebt da über die Elbe. Er könnte sich vorstellen, so könnte das aussehen. Und dann schreitet das. Sein Geist schwebt darüber. Das muss man bildlich verstehen, nicht wörtlich. Ja, für uns ist das vielleicht ein bisschen lächerlich sogar, solche Sachen zu denken. Aber wir Adventisten besonders, wir sind ja ernste Leute. Und wir wollen alles möglichst genau sagen und wissen. Ich las vor ein paar Tagen etwas sehr Interessantes und auch Lustiges und auch Trauriges gleichzeitig. Es ist in diesem Jahr das erste Band gekommen von den Briefen von Schwester White. Es kommt jetzt eine vollständige Ausgabe. Früher ist viele natürlich von Schwester White gedruckt worden. Sehr vieles, da können Sie unsere Brüder von der Verlag Details sagen. Das sind meistens Auszüge aus ihren Briefen und so weiter, die zusammengestellt worden sind. Aber jetzt werden die Briefe insgesamt ohne Auslassungen publiziert. Der erste Band, die Briefe von, ich glaube, das war 1848 bis 59. Dicke Band, fast 1000 Seiten. Und da ist ein Kommentar danach und erzählt von unseren Pionieren, wie sie auch verhalten haben. Da gibt es auch ein großes Lexikon von über 300 Seiten in diesem Buch für alle diese Personen, die in den Briefen genannt werden. Das ist hochinteressant. Aber da wird erzählt von der Schwiegervater von Uriah Smith. Der war auch der Schwiegervater von J.M. Andrews. Zwei von unseren großen Pionieren. Andrews war ja der Missionar nach Europa. Der liegt sogar in Europa begraben, in Basel. Die waren mit zwei Töchtern verheiratet von einem Bruder, der hieß Stevens. Und Stevens hat gelesen, genau in der Schrift, Jesus sagt, wenn ihr nicht wie kleine Kinder werdet, dann werdet ihr nicht in Himmelreich kommen. Steht das nicht so? Das hat er wörtlich genommen. Und was hat er getan? Er ist auf der Straße auf alle vier gekrochen. Er hat das wörtlich genommen. Er wollte das möglichst genau machen. Einmal war das vielleicht ein großes Verkehrschaos geworden, denn er kroch eben auf der Straße auf alle vier wie ein Baby. Und es kommt ein Postkutsche mit so vier oder sechs Pferde Gras durch diese Straße in der kleinen Stadt, wo er wohnte. Und die Pferde, als sie das gesehen haben, haben sie sich gesteigert. Oh, wie kann ein großes Glück passiert, wenn Gott nicht ehren. Man muss die Worte genau kennen, aber man muss das, den Sinn hinter den Worten verstehen. Man muss den suchen. Nehmen wir einige Beispiele von unseren Bibeln. Wir haben schon über die Schöpfung ein bisschen gesprochen. Das ist ein wichtiges Thema für uns. Und die Schöpfungsgeschichte. Ich nenne das bewusst Schöpfungsgeschichte, nicht Schöpfungsbericht. Denn niemand war ja da. Niemand war ja da, um das zu berichten. Das ist keine Reportage, was dort in Genesis steht. Das ist eine Geschichte, eine inspirierte Geschichte, die alles Wichtige sagt über die Schöpfung. Gott hat das gemacht. Das ist nicht per Zufall gekommen. Gott hat den Menschen geschaffen, nicht per Zufall geschehen. Gott hat auch die Woche geschaffen, die sieben Tage. Er hat den Sabbat geschaffen. Das hat alles einen Sinn. Das steht da. Und so wurde der Sabbat zu einem Symbol für die Schöpfung. So heißt es ja auch in der ersten Engelsbotschaft in der Offenbarung 14, nicht wahr? Fürchte Gott, denn ist der Schöpfer. Sabbat ist ein Symbol für die Schöpfung, eine wunderbare Kombination. Aber wenig später wurde ein anderer Sinn von dem Sabbat auch dargestellt. In 5. Buch Mose heißt es nicht in der neuen Dekalog, dass die soll den Sabbat heiligen, weil Gott hat das in 6 Tage geschaffen und geruht auf der 7. Das steht überhaupt nicht da. Das ist eine andere Variante, die auch wahr ist. Du sollst das machen, weil du sollst gedenken, du bist selbst Sklave in Ägypten gewesen. Und deswegen musst du deine Arbeiter, jetzt wenn du in dem verlobten Land kommen, musst du denen auch die Ruhe garantieren. Soll nicht immer arbeiten, nicht immer arbeiten. Da wurde auch der Sabbat ein Symbol von der Freiheit, die Gott gegeben hat. Später wurde der Sabbat ein Zeichen der Loyalität. Und das heißt in der Bücher Mose, wer den Sabbat bricht, soll sterben. Und nicht nur eine Schützenkompanie soll ihn schießen oder erwürgen. Du sollst, die Mitglieder sollen selbst Steine werfen. So ein großes Verbrechen war das. Das war ein Zeichen der Loyalität, dass man den Sabbat hält. Auch eine wertvolle, aber nur zeitbedingte Symbol. Später kommt dann Jesus und sagt, der Sabbat ist nicht nur ein Symbol von der Schöpfung, nicht nur ein Symbol von der Freiheit. Es ist ein Geschenk. Was ganz Neues. Was ganz Neues. Die Pharisäer hatten ganz anderes im Sinn. Die wollten den Sabbat zu einer Kontrollfunktion haben. So wie auf unsere Kreditkarten, diese vier Ziffern am Schluss, die Kontrollziffer. Da kann man ja so leicht sehen, wer ein richtiger Jude ist oder ein richtiger Adventist, ob den Sabbat wirklich genau einhält, nicht wahr? Und wehe dir, der nicht macht. Und Jesus war total dagegen. Er hat so absichtlich am Sabbat Gutes getan, um den Pharisäern zu reizen und zu zeigen, der Gott, der Sabbat ist ein Geschenk an den Menschen. Wunderbare Gedanke. Kennt ihr den jüdischen Philosophen Heschel? Abraham Joshua Heschel, der starb vielleicht vor 30, 40 Jahren. Ein polnischer Jude kam nach Berlin, emigrierte nach Amerika, wurde in New York Professor of the Jewish Seminary. Ein wunderbarer Religionsphilosoph. Herrliche Bücher geschrieben, die Bibel, Propheten zum Beispiel. Aber das schönste Buch, das ich gelesen habe, ist ein über den Sabbat. Nur 70 Seiten lang, kleines Büchlein über den Sabbat. Das ist das Schönste, was man lesen kann über den Sabbat. Für mein Empfinden. Da steht, dass der Sabbat ist ein Tempel der Zeit. Es gibt viele Tempel, nicht wahr? Hier und da wunderbare Kirchen, Synagogen, Tempel gab es damals, es gibt Moscheen, es gibt heilige Stätten für verschiedene Religionen. Aber der Sabbat ist ein Tempel der Zeit, braucht kein Gebäude. Ich schätze das als Reisender. Der Sabbat ist überall. Jeden siebten Tag ist Sabbat. Eine von den schönsten Sabbat, die ich verbracht habe, war im Flugzeug. Das tue ich nicht sonst regelmäßig, aber es war in diesem Fall nicht anders zu machen. Ich war in Tokio und wollte nach Hause fliegen in Zürich. Und ich fing am Sabbatmorgen an in Tokio um 10 Uhr. Und es war ja 9 Stunden Unterschied zwischen Tokio und Zürich. Der Sabbat also normal lang plus 9 Stunden. Die Sonne schien, das war ein herrlicher Sabbat. Ich war mit meiner Frau zusammen, wir saßen in der ersten Klasse. Das war fürstlich, ein wunderbarer Sabbat, ungewöhnlicher Sabbat. Sonst habe ich sehr wenig Sabbate verpasst, wo ich nicht in der Gemeinde war. Da gehöre ich hin. Aber hier war auch ein ganz besonderer Sabbat, ein Tempel der Zeit. So hat dieses Symbol also auch gewechselt. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Das Tabernakel in der Wüste. Gott hat Moses Instruktionen gegeben, so sollst du das bauen, mit den feinsten Mitteln, Gold und Silber, was sie mitgehabt haben, als sie aus Ägypten zogen. Das Feinste, was sie habt, soll ich da geben, und ein Tabernakel für mich zu bauen. Und da waren Opferdienste und das ganz genau festgelegt. Was war der Sinn damit? Ja, der erste Sinn, die Gegenwart Gottes. Gott war dabei. Niemand hat ihn gesehen. Eine Wolke in der Nacht, etwas Feuer, aber keine Person. Gott kann man nicht anfassen. Er hat keinen Namen. Wenn Moses ihn begegnet hatte bei dem brennenden Busch und gefragt hat nach dem Namen, hat er was sehr kryptisch gesagt. Er hat keinen Namen gegeben. Er hat gesagt, ich bin, der ich bin. Ich habe manchmal gedacht, dass es einige moderne Religionsphilosophen wie Paul Tillich, der sagt, Gott, der ist der Grund der Existenz. Das klingt dann reichlich unpersönlich. Das Bild, ich habe von Gott, ist mehr persönlich. Ich weiß zwar nicht, ob er so wie in der Sabbat-Lektionskarte, also in der Kindersabbatschule hatte, mit weißem Haar und weißem Bart oder so. Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber für mich ist er auch eine Person. Aber für Tillich war er der Grund der Existenz. Ja, der steht ja fast so hier. Ich bin, der ich bin. Es hat an sich. Wir brauchen etwas anzufassen. Die Gottheit irgendwie konkret, um es vorzustellen, das wie ein Symbol. Und kommt Jesus Christus und gibt Gott ein Gesicht. Er wandert unter uns. 3,5 Jahre mit seinen Jüngern. Und dann ist er weg. Ich denke mir manchmal, wie wäre es, wenn er noch hier auf Erden wäre? Das wäre nicht auszuhalten. Was würde man mit ihm machen? Wo würde er residieren? In Brüssel? In Washington? In Mekka? Wo? Passt nirgends hin. Jesus hatte gesagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut für euch. Ja, erst als er weggegangen ist, haben die Jünger es begriffen, was ihre Aufgabe war. Vorher haben sie nur Träume gehabt, dass die gute Positionen erlangen konnte in einem Reich, was frei von den römischen Verdrücken war. Jesus ist präsent durch das Tabernakel. Das ist ein Symbol von seiner Gegenwart. So wie auch eine Kirche heute ein Symbol für seine Gegenwart ist. Er wohnt nicht hier. Er wohnt überhaupt nicht in Häusern, die mit Händen gemacht sind. Aber das ist ein Symbol für seine Gegenwart. Und natürlich war auch alle diese Opfer ein Symbol für Gottes Rechtschaffenheit. Das muss, es gibt ein Recht. Gott ist rechtschaffens. Und wir haben manchmal, ziehen wir Schuld an uns. Und das stört uns, das belastet uns sehr. Aber wir haben Möglichkeit, diese Schuld loszuwerden. Durch Sinnesänderung, durch Erkennung unserer Sünde, dargestellt durch den Opfer. Das war alles symbolhaft für Gottes Gnade. Aber 2000 Jahre später sagt doch Jesaja so merkwürdig, wie heißt es da im ersten Kapitel von Jesaja, erstaunliche Worte. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fetten von den Gemästeten und habe keine Lust zum Blut der Farren, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr hereinkommt zu erscheinen vor mir, wer fordert solches von euren Händen, dass ihr auf meinem Vorhof tretet? Ja, das ist rhetorisch, natürlich. Denn Jesaja wusste genau, Gott hat das selbst verordnet. Er war ja nicht dumm. Gott hat das selbst verordnet. Warum kann Jesaja sowas schreiben? Inspiriert von Gott. Ja, man hatte den Sinn verloren von diesem Symbol. Das Symbol war noch da, die haben geopfert, aber der hatte den Sinn verloren. Dann ist alles verloren. Etwa zur selben Zeit, diese wunderbaren Worte in Propheten Micha, er sagt das noch drastischer, das ist der 6. Kapitel. Wer wird wohl der Herr gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen Öl? Oder soll ich meinen ersten Sohn für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für die Sünde meiner Seele? Das ist auch Rhetorik. In einer anderen Übersetzung, die ich gelesen habe, steht das noch drastischer, fast sarkastisch. Statt unzähligen Strömen von Öl steht das 10.000 Flüsse von Öl. Es gibt noch ein Doktrin, enorm, das ist eine unglaubliche Menge. Öl ist doch etwas Feines. Das muss man pressen, da kommt edle Tropfen daraus, nicht wahr? Da kann man vielleicht in Flaschen sammeln. Aber hier in einem Strom und zehntausende Flüsse von Öl. Hat Gott Gefallen daran? Nein. Wenn man den Sinn verloren hat, der Demut vor Gott verloren hat, dann ist das sinnlos. Und das sind diese wunderbaren Worte in der nächsten Vers. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das klingt fast wie Neues Testament, nicht wahr? Gottes Wort halten, Liebe üben. Das ist Neues Testament pur. Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Welcher Kontrast zu den Pharisäern. Welcher Kontrast zu all diesen Besserwisser, die glauben, die wissen alles, was Gott gemacht hat. Sogar wenn er zu Bett gegangen ist. Demut muss man haben. Demütig muss man wandern vor Gott. Wenn man den Sinn verloren hat, hat man alles verloren. Dann war es nur eine Folgeerscheinung, wenn das Tempel ruiniert wurde, im Jahre 70 nach Christus, für immer. Es gab keine Opfer seitdem. Die ersten Jünger haben erst einige Jahre später die Idee bekommen, ja, Jesus Christus war das wahre Opfer. Ein schöner Gedanke, ein neues Bild, ein neues wunderbares Bild, der den Sinn von des Opferdienst wieder aktuell gemacht hat. Ich muss hier einen kleinen Vergleich machen mit der Musik. Denn die Musik würde auch nicht existieren ohne Symbole. Was ist die Musik? Sind das die Noten, die hier in Wir loben Gott, ist das die Musik? Oder ist das, was klingt, was man mit den Ohren hört? Besonders im Englischen ist das auffallend, da hat man dasselbe Wort. Give me my music, das bedeutet, gib mir meine Noten her. Let me hear your music, dann muss ich spielen, dann muss ich singen. Music, das ist sowohl die geschriebene Symbole der Musik, als auch die klingende Musik. Wenn man nur die Noten spielt, dann wird keine Botschaft rüberkommen. Man muss die Noten mit Sinn füllen. Wenn man nur singt, la, du, 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 sagt das nicht, das kann ewig weitergehen. Wenn man wenn man etwas ausdrückt, etwas formt, etwas Sinn gibt, etwas, was hinter den Noten steht, dann entsteht eine Musik, die uns bewegen kann. So ist das auch mit der Religion. Wenn man nur die äußere Form beachtet, ohne den Sinn zu beachten, ohne das Herz dabei zu haben, das kann da sogar Gott ein Gräuel sein. Wir nehmen zum Schluss ein eklatantes Beispiel und ein erschreckendes Beispiel. Vielleicht habt ihr Erinnerung in der Wüste, wir gehen noch zurück zu der Wüste. Das Volk hat gemurrt gegen Gott und gegen Moses. Besonders wegen dem Essen. Diese Manna war doch fürchterlich. Das war so fade und immer dasselbe. Die haben sich zurückgesehen zu den Fleischpots, die Fleischtöpfen von Ägypten. Und die herrlichen Zwiebeln, die es in Ägypten gibt, nicht wahr? Warum hast du uns geführt hier in der Wüste, dass wir hier verderben? Das steht in 4. Mose, ich glaube, das ist 20 oder 21, diese Geschichte, da könnt ihr nachlesen. Die haben gemurrt und Gott hat das nicht gerne gehört. Er hat seine Geduld verloren und hat feurige Schlangen geschickt unter den Menschen. Und die haben einige gebissen und die sind gestorben. Das waren giftige Schlangen. Und die Menschen, die haben Gottes Antwort auf ihr Verhalten verstanden. Sie haben das bereut, heißt das. Und sie gehen zu Moses und sagen, Moses, bitte geh zu Herrn und bitte, dass er Gott diese feurige Schlange weg von uns nimmt, denn wir sterben. Wir bereuen das so sehr. Und Gott hat Mose gesagt, ja, mach dir ein Pfahl und hänge dir eine eherne Schlange drauf. Und wenn die Leute an diese Eheschlange sehen, dann werden sie geheilt. Moses hatte gemacht, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Aber warum hat das funktioniert? Hatte der Schlange irgendwelche magische Kräfte? Nein, das hat funktioniert, weil die das Versprechen Gottes geglaubt haben. Gott hat gesagt, wenn ihr darauf, dann werdet ihr geheilt. Das war die Glaube, hat das Wunder vollbracht. Es wird auch im Neuen Testament in einem Vers, soweit ich weiß, nur einem Vers auch wieder genannt. Das ist dieses Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3. Gerade vor diesem goldenen Vers 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt und so weiter. Sie kennen das auswendig. Gerade der Vers davor sagt, so wie Moses in der Wüste der Schlange auf diesem Pfahl, also, so muss der Menschensohn sterben auf einem Pfahl. Also auch ein Gleichnis, voll von Gleichnis, ein altes Gleichnis, ein neues Gleichnis. Und da sagt es auch in dieser Verse, damit jeder, der auf ihn glaubt, auf Gottes Versprechen mit der Schlange, oder auf sein Versprechen, auf seinem Kreuz. Der wird das ewige Leben haben. Es ist die Glaube, das macht. Aber jetzt gehen 200, 300, 700 Jahre und man hat diese Schlange mitgeführt zum verlobte Land. Und man hat das aufbewahrt wie ein Relikt. Eine Reliquie. Und man hat sogar Opfer gebracht zu dieser Schlange. Und es heißt in das zweite Buch Könige von König Hiskia, der ein guter König war, einer von den wenigen guten Königen. Der hat alle diese Abgötterbilder hat er abgeschafft. Der hat auch diese Schlange in Stücke gehauen. In Stücke. Das gehört Mut dazu. Denn Gott hat doch die Schlange verordnet. Das war Gott gewollt. Aber sie haben Gottes gewollt missbraucht. Die haben den Sinn dahinter vergessen. Und nur diese Asche sozusagen angebeten. Das war Abgötterei. Es hieß auch in der Sabbatschule schon heute, möchte mich bewahren vor zwei Dinge, für die Lüge und für die Abgötterei. Also positiv gesagt, du musst die Wahrheit suchen. Du musst die Wahrheit immer suchen. Nie denken, dass du die ganze Wahrheit hast, sondern du musst das immer suchen. Und Jesus sagt selbst, er ist der Weg für dieses Suchen. Du musst auch die Wahrheit suchen, die Lüge schon. Und du musst dich scheuen für Abgötterei, nicht die Asche anbeten. Auch wenn die Asche etwas vom Gott Vorgeschriebenes ist. Das ist eine sehr ernste Botschaft. Ich las gestern, so spät wie gestern, ein wunderbares Gedicht von Rilke, was wir hier abgeschrieben haben. Wo es diese frühe Gedichte in seinen ersten Jahren, so gerade vor der Jahrhundertwende, 1898, 99,
wo er schreibt über die Begrenzung der Worte, das Wörtliche, wie gefährlich das ist, auf das Wörtliche sich festzuhalten. Das heißt es, ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und was war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Was meinte damit? Ja, ihr Garten, das Häusliche, das Reale, das Konkrete, ihr Vermögen, ihr Auto, ihr schönes Haus, das ist fast ihr Gott. Die haben den Sinn für das Wunderbare verloren in ihrer Suche nach diesen konkreten Dingen. Und dann in einem anderen Gedicht, die Worte sind nur die Mauern dahinten in immer blauen Bergen schimmert ihr Sinn. Die Worte, wir sollen uns achten, dass das nicht Mauern wird, wo wir uns festhalten und unser Kopf gegen den Mauern stoßen und vergessen, dass hinter diesen Mauern, da ist das Reich Gottes, da ist die Schönheit, da ist das Wunderbare in Gottes Schöpfung. Wir sollen ihn ehren mit allen Mitteln, durch unsere Lieder, durch unsere Gebete, durch unseren Tun. Das ist unsere Aufgabe. Die Worte sind nur die Mauern. Oder mit Paulus gesagt, der Buchstabe tötet, der Geist gibt Leben. Zum Schluss ein Wort auch von Schwester Beit. Wir haben viele Lektionen zu lernen und sehr viele umzulernen. Merken Sie den Unterschied. Vieles Neues müssen wir lernen, aber vieles Altes müssen wir vergessen. Wir müssen umlernen. Viel, viel umzulernen. Es gibt keine Entschuldigung für irgendjemand, der meint, dass keine neue Wahrheit gefunden werden kann. Und dass alle unsere Bibelauslegungen fehlerfrei sind. Der Umstand, dass gewisse Lehrpunkte unserer Gemeinde jahrelang als Wahrheit gehalten sind, ist kein Beweis dafür, dass unsere Ideen unfehlbar sind. Alter kann nicht Fehler in Wahrheit verwandeln. Das ist wahre Demut. Immer auf der Suche. Da steht, für den, der interessiert ist, in Counsels to Writers and Editors, Seite 35, 37. Ich scheue mich fast ein bisschen, solche Zahlen zu nennen, denn das geht oft ein bisschen zu weit. In unserer Sabbatschul-Lektion steht, dieses Wort kommt 503 Mal vor, dieses Wort kommt 700 Mal vor. Alles, was man mit Zahlen beweisen kann, ist wahr. Und was man nicht mit Zahlen und Namen nennen kann, ist nicht wert zu nennen. Das Unnennbare ist oft das Wertvolle. Das Unsagbare ist oft das Wertvollste. Ich habe in meiner Heimatgemeinde in Luzern ein Prediger, der ist übrigens ein gebürtiger Deutscher, Wolfgang Lepke, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, der ist so lange in der Schweiz. Der hat ein Interview mit mir gemacht und der sagte, man muss das Evangelium weitergeben mit allen Mitteln, wenn nötig auch mit Worten. Jeder kann das weitergeben in ihrem Leben, in der Musik, die wir machen, in der Kunst, die wir machen, in der Tischlerei, was wir auch vor Händen haben, können wir Gott ehren. Ich hatte in Japan eine Schwester, junge Schwester, ja, die war jung, als ich ihr begegnete. Sie war bildhübsch. Das war vor 40 Jahren. Jetzt ist sie 70 oder 75. Sie arbeitet in der schwedischen Ambassade in Tokio als Sekretärin. Und als sie getauft wurde, wurde sie sofort von dem Fernsehen in Japan beschäftigt als Ansagerin für unsere Hauptchannel in Japan. Und das passte sie sehr gut, war eine sehr charmante junge Frau. Und sie hörte von meiner Musik und sie hatte keine Ahnung von westlicher Musik, keine Ahnung. Aber sie fand das sehr spannend und dass ich nach Japan kam mit der Dresdner Staatskapelle, das war doch etwas ganz Merkwürdiges. Und sie wollte in ein Konzert kommen. Und sie hatte gehört, ich hatte gesagt, ich spiele zu Gottes Ehre. Und das konnte sie nicht verstehen. Wie kann man Gott ehren durch Symphonien von Beethoven? Das war ihr ein Rätsel. Aber nach einem Konzert in Osaka, ich vergesse das nie, kam sie in meine Garderobe und hat gesagt, ach, jetzt glaube ich, ich verstehe, was du meinst, dass du Gott die Ehre gibst. Wenn du das Orchester nach der Aufführung so gemacht hat, zum Aufstehen, damit sie zum Aufstehen, wenn ich du das, war das da, wo du Gott die Ehre gemacht hast? Ja, man kann das als naiv denken, aber man soll sich nicht über ihr setzen. Sie konnte das gar nicht verstehen. Man braucht etwas Konkretes, nicht wahr? Etwas Konkretes. Das Gott zur Ehre zu geben, das ist zu nebulös, nicht wahr? Man muss doch etwas handfest zeigen, dass man Gott die Ehre gibt. Wie bei einem Buch gibt ein Gott, muss man Gott auch die Ehre geben. Man muss das alles bildlich verstehen. Sonst hat man den Sinn verloren.